Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Herzlich willkommen zum Podcast Pflegefamilien Deutschland. Mein Name ist Nina Heinemann und ich begrüße Sie zu einer weiteren Episode mit meinem Kollegen
Rama Ataye.
Heute zu einem neuen Podcast mit dem Thema Finanzen und Care-Leaver. Solange Kinder und Jugendliche in der Jugendhilfe leben, muss sich niemand Gedanken um finanzielle Dinge wie Miete und Geld für Essen machen. Das ändert sich mit dem Auszug aus der Jugendhilfe. Das Geld ist in der Regel knapp, da sich viele noch in der Schule oder Ausbildung befinden. Bis zur Gesetzesreform wurden jungen Menschen in der Regel 75% ihres Einkommens genommen. Dies hat sich geändert. Dennoch reicht das Geld oftmals nicht für den Alltag aus. Ersparnisse konnten somit auch nicht angelegt werden. Und deswegen haben wir uns überlegt, was kann man Gutes tun? Wir brauchen jemanden, der Bescheid weiß. Wir begrüßen Corinna Schwieger. Wir sind auf Sie gekommen, da wir gesehen haben, dass Sie einen Workshop anbieten mit dem Namen Geld. Wer es hat, kommt noch lange nicht gut klar damit. Und wer es nicht hat, kommt schon gar nicht klar. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Nina. Wir hatten ja vorhin auch gesagt, wir können das gerne per Du machen. Ich bin Corinna Schwieger und ich bin Sozialarbeiterin seit 30 Jahren in der Jugendhilfe jetzt und eigentlich immer nur in der Verselbstständigung. Und habe da also ganz oft gemerkt, dass junge Menschen wenig Wissen über Finanzen haben und dass sie nach der Jugendhilfe eine ganze Menge Wissen über Finanzen brauchen.
Mhm.
Deswegen habe ich mich auch als Jugendschuldnerberaterin weitergebildet.
Oh.
Und versuche da immer up-to-date zu bleiben. Was ist mit dem Bürgergeld? Wo gibt's hier was? Was ist mit Stipendien und solche Sachen? Und ich bin seit 3 Jahren jetzt beim Care-Leaver e.V. als Sozialberaterin. Ich kümmere mich dort um den Notfallfonds, wo Care-Leaver eben auch finanzielle Hilfen bekommen können.
Vielleicht fangen wir nochmal mit der Frage für unsere Zuhörer auch nochmal an. Was sind eigentlich Care-Leaver?
Care-Leaver sind Menschen, die einen Teil ihres Lebens in der stationären Jugendhilfe verbracht haben. Das sind Wohngruppen, das sind betreutes Wohnen, das sind Heime, das sind auch Pflegefamilien. Menschen, die also nach der Jugendhilfe erstmal auch mit wenig Unterstützung ihr Leben meistern müssen und eben auch teilweise sehr viel früher als andere Leute. Du hast jetzt schon mal die SGB-8-Reform angesprochen.
Genau.
Früher sind junge Menschen sehr oft mit 18 auf sich gestellt gewesen. Das kommt in Einzelfällen immer noch vor, auch mit Begründungen wie, ja, der will ja auch gar nicht. Aber der Anspruch auf Jugendhilfe besteht bis 21, wenn das eben pädagogisch noch sinnvoll und erforderlich ist für die Persönlichkeitsentwicklung. Und in vielen Jugendämtern ist das angekommen, sodass dann zumindest auch nochmal eine ambulante Betreuung auch nach der Pflegefamilie möglich ist. Was zumindest den Zeitraum verlängert, den pädagogische Fachkräfte haben, um Finanzbildung auf den Weg zu bringen.
Das ist ja auch besonders gut, finde ich, dass man noch ein bisschen mehr Zeit hat, weil gerade in dem Jugendalter ist das ja noch nicht das erste Thema, mit dem man sich beschäftigt. Kannst du mal sagen, welche besonderen Herausforderungen es dann noch im Bereich Finanzen gibt, wenn man dann 18 ist?
Also mit 18 ist eigentlich noch ein bisschen im Spiel, wie habe ich überhaupt gelernt, mit Geld umzugehen? Da kommt es auch ein bisschen drauf an, wie habe ich das vielleicht im Elternhaus erlebt? Wie viel Geld habe ich überhaupt zu meiner freien Verfügung? Aber so richtig wichtig wird das dann mit dem Auszug, weil dann eigentlich eine halbe Verwaltungsausbildung nötig ist, um mit dem Geld klarzukommen. Um so das eigene Leben nach der Jugendhilfe auf die Beine zu stellen. Normalerweise ist es ja so, dass irgendwie Eltern ihre Kinder unterstützen bis zum Ende der ersten Ausbildung. Da wird also Unterhalt gezahlt. Aber bei den Care-Leavern ist das ganz oft nicht der Fall, weil Eltern nicht zahlen können, kein Kontakt besteht oder keine Eltern mehr da sind und die Jugendhilfe eben endet und das Jugendamt sagt, nö, wir zahlen auch keinen Unterhalt. Und da kommt ein Finanzpuzzle ins Spiel, wo es wirklich schwierig wird, sich neben den ganzen Anforderungen, wie ich mache meine Schule fertig, ich gucke, wo es beruflich hingeht, wo will ich überhaupt wohnen, wie ist das mit Beziehungen, und dann muss ich mich eben auch noch mit dem Finanzpuzzle rumschlagen und muss mich da auskennen lernen.
Was würdest du sagen, welche finanziellen Herausforderungen stehen den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die die Jugendhilfe verlassen, am häufigsten gegenüber? Was ist so klassisch?
Klassisch ist, dass die erste Wohnung meistens eine Kaution erfordert und dass diese Kaution, wenn sie nicht von selber angespart wurde, meistens als Darlehen vom Jugendamt, vom Jobcenter meistens gegeben wird. Und ein Darlehen heißt immer, ich habe von Anfang an schon mal 50 Euro weniger im Monat, weil ich das in Raten zurückbezahle. Mhm. Das ist schon mal die erste Verschuldung für viele junge Menschen. Die zweite Geschichte ist eben, wo kriege ich denn jetzt das Geld zum Leben her? Mhm. Und das ist eben dieses Finanzpuzzle. Also ich muss mich auskennen mit, wenn nicht mit dem Unterhalt, dann habe ich vielleicht Ausbildungsgehalt, ich habe ein FSJ, ich habe einen Job. Und ich habe das Kindergeld, vielleicht muss ich das auch erstmal zu mir rüberleiten, weil ich es von den Eltern eben auch nicht bekomme. Vielleicht habe ich eine Waisenrente und dann kann ich gucken, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG, Stipendium, Bürgergeld, Waisenrente habe ich schon gesagt und eventuell das Wohngeld, was aber eigentlich von vielen Pädagogen immer als erstes genannt wird, wo ich vielen Menschen erkläre, nee, also Wohngeld kommt erst dann ins Spiel, wenn ich Einkommen habe und nicht auf staatliche Leistungen angewiesen bin. Und alleine diese ganzen Begriffe und alleine diese ganzen verschiedenen Ämter und Gelder zu managen in einer Behörde, die sich vielleicht mit Care-Leavern eben auch nicht auskennt und sagt, nee, das ist immer nicht zuständig. Elternunabhängiges BAföG, ja, da sind sie hier aber falsch. Sie müssen ja erstmal diese und jene Voraussetzungen erfüllen. Und da geht es ganz oft um Vokabeln. Elternunabhängiges BAföG ist nicht die richtige Vokabel, sondern Vorausleistungen mit dem Formblatt 8. Da gehen wir schon sehr, sehr ins Detail, aber daran merkt ihr schon, okay, so einfach ist es eben nicht, wie wenn ich aus dem Elternhaus ganz normal in die Welt hinausgehe, am Wochenende nach Hause und dort meine Wäsche wasche und eigentlich ja nicht über viel nachdenken muss.
Und vor allem, es sind ja auch Gänge, die man nicht tagtäglich macht und es sind auch Formulare, die nicht tagtäglich ausgefüllt werden. Darum stelle ich mir das auch, ohne da Support zu haben, auch unheimlich schwierig vor, sich in diesem Behördendeutsch, in der fachlichen Sprache auch zurechtzufinden. Drum ist das ja auch unbedingt nötig, dann Menschen dabei zu unterstützen.
Welche Maßnahmen und Programme existieren derzeit, um Care-Leaver in finanziellen Angelegenheiten zu unterstützen?
Relativ wenige, wenn es um die Care-Leaver selber geht. Es gibt im Vorfeld, also die finanzielle Bildung, da gibt es ja mittlerweile von der Bundesregierung auch Möglichkeiten, das zu fördern in den Schulen. Da ist zum Beispiel die Stiftung Deutschland im Plus. Die können in die Schulen kommen, können dort Workshops veranstalten. Die Verbraucherzentralen freuen sich, wenn man mal vorbeikommt. Also es gibt im Vorfeld schon Möglichkeiten, gerade über die Schulen, da auch ein paar Sachen zu erfahren. Der Rest ist YouTube.
Oder Selbstlernen, sagst du denn?
Selbstlernen, weil also in den Einrichtungen auch teilweise dieses spezielle Wissen nicht wirklich vorhanden ist. Da gibt es viele, die kennen sich mit dem BAföG noch aus. Aber diese ganzen anderen Spezialitäten, da wird es dann schon auch eng.
Ja, ich habe vorher 10 Jahre in einer Wohngruppe gearbeitet und das Geld, was mit den Kindern auch zusammenhängt, war das Taschengeld auszahlen. Und da fängt ja eigentlich die finanzielle Bildung an, aber Taschengeld ist ja nochmal was anderes, als wenn man dann auf eigenen Beinen steht und seine Wohnung noch mehr bezahlen muss, außer kaufe ich mir jetzt Süßigkeiten oder kaufe ich mir irgendein Spielzeug.
Das auf jeden Fall. Also die Dimension ist einfach eine völlig andere. Und wenn das von jetzt auf gleich und ganz plötzlich passiert, dann ist es verwunderlich, wenn jemand damit gut klarkommt. Vor allem passiert es, du hast vorhin, Rama, du hast nach den Herausforderungen gefragt. Die Herausforderung beginnt da, dass ich einen Antrag zwar abgeben kann, aber das heißt noch lange nicht, dass er bearbeitet ist und dass ich dann mein Geld auch bekomme, sondern er bleibt vielleicht noch eine Weile liegen, bis er bearbeitet ist. Und dann gibt es vielleicht nochmal Nachfragen, dann muss ich irgendwelche Unterlagen nochmal nachreichen. Und erst dann kann ich irgendwann mit Geld rechnen. Da kommt dieser Notfallfonds im Spiel, der beim Careliver e.V. in der Corona-Zeit aufgelegt wurde, wo die ganzen Minijobs in der Gastro weggebrochen sind zum Beispiel. In diesem Notfallfonds haben wir sehr, sehr viele Anfragen von Menschen, die einfach sagen, ich habe vor 3 oder 4 Monaten mein BAföG beantragt und es ist immer noch nicht da. Ich habe jetzt wirklich alles aufgebraucht, was ich jemals an Erspartem hatte. Ich habe alle Freunde ausgesaugt. Könnt ihr mir helfen? Ich weiß nicht, wie ich jetzt über den nächsten Monat komme. Und das Blöde ist, wenn ich mir zum Beispiel für irgendeine größere Rechnung was geliehen habe und dann erst einen Antrag stelle beim Jobcenter zum Beispiel, wenn ich da sogar den Anspruch drauf hätte, dass die das zahlen, dann sagen die vielleicht auch noch, ja, das ist doch jetzt schon bezahlt, was haben wir jetzt damit zu tun? Mhm. Also dieses Wissen eben auch, ne, was muss ich welchem Amt wann liefern, damit ich meinen Anspruch auch wirklich durchsetzen kann. Und wenn ich dann 3-mal weggeschickt wurde, habe ich vielleicht auch keine Lust mehr. Mhm.
Und welche Lücken siehst du in der aktuellen finanziellen Bildung und Unterstützung für diese Zielgruppe?
Ja, die Lücke ist im Grunde, dass alles, was da wirklich wichtig wird, erst nach der Jugendhilfe so richtig aufploppt. Mhm. Ich würde mich in der Jugendhilfe auch nicht gerne mit Sachen beschäftigen, die mich vielleicht erst in 1,5 Jahren betreffen. Aber es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, sich bei YouTube mal, wenn man nicht Finanztipps googelt, sondern einfach zum Beispiel Umgang mit Geld bei YouTube eingibt. Da kommen so viele tolle Videos, wo Menschen sich schon mal Gedanken gemacht haben. Mhm. Und ich glaube, dass es wichtig wäre, dass Pädagogen sich auch mehr damit beschäftigen. Ich erlebe das ja selbst als Jugendschuldnerberaterin. Ach Corinna, das ist prima, dass du das machst, dann muss ich mich da nicht kümmern. andere Kolleginnen haben andere Spezialitäten, das ist ja auch in Ordnung, aber ja, diese Finanzbildung in der Jugendhilfe kommt ein bisschen kurz. Oder wer kann denn bei seiner Pflegefamilie sagen, jetzt, ich möchte auch mal die Nebenkostenabrechnung sehen, ich möchte das verstehen, was da passiert.
Mhm. Das stimmt. Und was würdest du aber sagen, welche grundlegenden finanziellen Kenntnisse sollten alle Careliver haben, bevor sie die Jugendhilfe verlassen? Also wenn man sich jetzt so ein YouTube-Video anguckt, was sollte so der Fokus erstmal sein?
Ja, also ich glaube, dass was wirklich eine tolle Sache ist, jetzt nach der Kostenheranziehung, ist, dass man wirklich was ansparen könnte. Mhm. Also ich verlange nicht von einem jungen Menschen in der Jugendhilfe, dass er von seinem Ferienjob wirklich alles dann auf die Sparseite packt, sondern man muss ja auch lernen, mit Teilhabe umzugehen. Also ich möchte auch mal mit dem E-Roller fahren, ich möchte auch mal mit den anderen ins Kino und ich möchte den anderen auch mal was ausgeben und mir vielleicht irgendwas kaufen, wovon ich vor einem Monat gedacht hätte, das kann ich mir nie leisten. So, aber zu lernen, dass von jedem Geld, was ich bekomme, vielleicht ein Stück davon, ein Teil davon, wenn ich es entbehren kann, auf die sogenannte hohe Kante gehört. Dass ich mir einen Plan mache, dass ich mir über meine Einnahmen und Ausgaben einfach auch klar bin und auch weiß, okay, wann habe ich über meine Verhältnisse gelebt? So Sachen wie, ja, der Monat, okay, dann muss ich mir mein Geld durch 4 Wochen teilen und dann reicht das auch, wo ich dann in den Workshops immer mal sage, naja, okay, das klappt im Februar. Alle 4 Jahre schon nicht mehr. Warum wohl? Ja, okay, stimmt ja, 30 Tage. Ne? Also in der Verwaltung wird mit 4,33 gerechnet, was die Wochen angeht. Und wenn ich halt am Ende vom Monat nicht, also von dem berühmten Toast mit Ketchup leben möchte, dann muss ich es mir einfach gut einteilen.
Das heißt auch so ein Haushaltstagebuch anlegen.
Führen die wenigsten Menschen tatsächlich, vor allem wenn sie nicht dazu gezwungen werden. Mhm. Aber jeder Mensch kann so seine eigene Strategie finden. Wie komme ich dahin, dass ich mir über meine Ausgaben im Klaren bin? Mhm. Also dieses, ich sammle jeden Einkaufszettel, das klappt vielleicht 3 Wochen lang. Und dann wird es einfach sehr lästig und dann lasse ich das wieder bleiben. Wenn ich aber Möglichkeiten finde über zum Beispiel eine App oder indem ich es mir einmal die Woche aufschreibe, indem ich mir einfach aufschreibe, was ist denn monatlich mit meinen Kosten? Oh, nächsten Monat hat vielleicht irgendjemand Geburtstag, dem ich eine Freude machen möchte. Also wenn ich solche Sachen einfach im Blick habe, dann brauche ich jetzt nicht das Haushaltsbuch, was, sag ich mal, für eine fünfköpfige Familie vielleicht wirklich auch wichtig wird. Aber als Single-Haushalt kann ich ja meine eigenen Strategien finden, wie ich das mache.
Das heißt, so die klassischste Methode wäre, wie würdest du das beschreiben, was so die klassischste Methode ist, die du empfiehlst? Nina, du hast jetzt genannt, so eine Art Haushaltsbuch, das zu führen, um Überblick zu haben. Das hat man ja im Alltag so nicht, gerade wenn man nicht mit Geld umgehen kann und dann eben seine Karte zückt. Und umso weniger hat man dann ja das Gefühl dafür, weil die Karte ist ja noch da, also es wird ja nicht weniger. Ne? Aber was würdest du empfehlen? Aufschreiben, in eine App eintragen, um mal zu sehen, in verschiedene Kategorien einteilen, in Töpfe einteilen, so und so viel für Freizeit. Was kann man da so mit auf den Weg geben, wenn das Menschen hören?
Das macht auf jeden Fall Sinn, sich sein eigenes Budget zu machen. Wenn ich weiß, ich habe am Monatsanfang so und so viel Geld, dann zu sagen, okay, dann habe ich so und so viel, muss ich für die Miete denken, dann muss ich das und fürs Handy und fürs Festnetz und dann muss ich dies und jenes. Meine Versicherung einmal im Jahr, okay, das muss ich vielleicht mal durch 12 teilen und das auch zurücklegen, was ich dafür brauche, damit nicht der Januar und Februar, das sind immer so die Monate, wo die Jahresrechnungen kommen. Und dann wird es richtig kritisch, wenn sich jemand das nicht vorher überlegt oder halt auch vorher nichts ansparen kann. Wie ich das dann mache, ob ich das auf Papier mache, ob ich mir mein Geld von der Bank hole und das in verschiedene Umschläge aufteile, wo ich dann draufschreibe, das ist jetzt für Kleidung, das ist für Taschengeld und das ist völlig wurscht. Und es gibt mittlerweile richtig gute Apps, in die man das eben auch eintragen kann, wo man auch budgetieren kann. Aber das Wichtigste ist wirklich, den Überblick zu behalten, sich einmal die Woche anzugucken, was ist denn jetzt über die Karte alles abgebucht worden, was ist denn alles über PayPal jetzt bezahlt worden. Und das wird gerade dann wichtig, wenn auch nicht jedes Geld am 1. eben da ist, sondern vielleicht am 15.
Und was könnten Pflegeeltern tun, um irgendwie, du hattest vorhin, mit zu unterstützen, vorzubereiten. Du hattest vorhin von der Abrechnung gesprochen.
Der
Nebenkostenabrechnung, genau. Da ist es doch einfach sinnvoll, wenn du sowas sagst, mal einen Einblick zu gewähren, was kommt rein, was geht raus oder nur ein Beispiel mal zu bringen, was das einfach bedeutet oder kann man da noch mehr tun?
Man kann sehr viel am Beispiel lernen und wenn ich einfach durch einen Supermarkt gehe und irgendwann weiß, okay, mir hat jemand gezeigt, dass die günstigen Sachen meistens weiter unten liegen, man hat mir erklärt, wie das mit dem Kilopreis funktioniert, damit ich vergleichen kann, welche Schokolade jetzt wirklich günstiger ist, obwohl die Packungsgröße mir eigentlich was anderes sagt. Also es fängt mit dem Einkaufen lernen an. Das kann ich ja in Pflegefamilien oder Wohngruppen prima, dass ich da einfach mitgehe und dann mit ausrechne, okay, wie viel haben wir jetzt? Wir wollten so und so viel ausgeben, sind wir noch am Limit? Also es gibt ein Alter, wo das Kindern auch Spaß macht, mit dem Handy als Taschenrechner durch den Supermarkt zu laufen.
Ja.
Und eben den Einblick zu kriegen, da kommt jetzt irgendwie eben diese Nebenkostenabrechnung, da kommt die Jahresrechnung für den Strom, wir überlegen, welche Versicherungen wir jetzt neu machen, wir überlegen nach dem Handyvertrag und rechnen uns das zusammen durch.
Das heißt, direkt in den Alltag einfach mit einbeziehen. So das Finanzielle, was Pflegeeltern haben, auch dem Kind mitzugeben, was sie auch vielleicht für Gedanken haben, kommt ja natürlich je aufs Alter drauf an, aber da muss man einfach schauen, die kleinen Kinder können beim Einkaufen mitmachen und die größeren können sich eher ja auch mit einer Nebenkostenabrechnung auseinandersetzen.
Oder eben mit dem Handyvertrag, ne?
Ja, der ist ja besonders wichtig.
Ja, oder muss es ein Handyvertrag sein? Kann es auch ein Prepaid-Angebot sein, wo man jederzeit raus kann? So, das kann ja auch eine. Also grundsätzlich sich mit dem Thema intensiver auseinandersetzen, in dem Fall jetzt bei diesem Beispiel. Gibt es irgendwas beispielsweise für uns als Träger oder auch für andere Träger, wie wir eben unterstützen könnten? So, wir sind in der Regel nicht so intensiv wie die Pflegefamilie an sich mit den Kindern, mit den Jugendlichen, mit den jungen Erwachsenen im Kontakt. Aber wie können wir als immer wiederkehrende Person in den Haushalt da einen Support mit reinbringen?
Im Grunde macht sich das gut, das in die Gruppenbesprechungen zum Beispiel reinzubringen oder anzuregen, dass in der Schule sowas wie Projekttage dazu gemacht werden oder man geht mit der Gruppe mal wirklich in die Verbraucherzentrale, also lässt sich dort einen Termin geben und sagt, wir kommen mal mit einer Jugendgruppe vorbei.
Und das war mir nicht bekannt.
Nee, das kannte ich auch nicht.
Und die Stiftung Deutschland im Plus freut sich auch über Einladungen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Workshops was kosten. Ich glaube nicht. Die haben auch die Caregiver mit auf dem Schirm. Mhm. Da hat der Caregiver e.V. durch die Kontakte eben auch darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht nur über die Schulen laufen kann, die Finanzbildung, weil dort auf diese spezifische Situation einfach auch nicht Rücksicht genommen wird. Mhm. Und was, ich glaube, was bei Trägern auch gut funktionieren kann, ist wirklich sich Gedanken zu machen, wie gehen wir denn mit diesem Taschengeld um? Wie sehr lasse ich dem jungen Menschen wirklich die Freiheit? Wie sehr berate ich ihn oder wie sehr dränge ich ihn zu bestimmten Entscheidungen? Also dieses Entscheidungen treffen und hier nochmal eine Nacht drüber schlafen und mach dir mal einen Plan und schreib dir mal auf. Also das kann so viel bringen. Und bei Menschen, die so, es gibt ja Leute, die Geld in die Hand bekommen, dann ist es sofort wieder weg. Ganz oft in der Jugendhilfe zu sehen, das hat manchmal damit zu tun, dass einfach in den frühen Phasen eigentlich Taschengeld nicht regelmäßig kam. Mhm. Ja, und wenn ich nicht weiß, wann kriege ich das nächste Geld oder vielleicht nimmt mir das, was ich habe, morgen jemand weg, weil er sagt, oh, ich habe ganz vergessen, wir brauchen ja noch Butter, kannst du mir das mal wiedergeben? Oder ich habe mich mal an deinem Sparschwein bedient, weil es nicht anders ging. Auch sowas gibt's ja. Und da lerne ich doch als Kind, wenn ich es jetzt gleich ausgebe, dann habe ich mein Spielzeug. Wenn ich es mir aufhebe, weiß ich nicht, ob ich was davon habe. Und so, über solche Sachen zu sprechen und solche frühen Muster auch nochmal in den Griff zu kriegen, zu sagen, okay, aber ich möchte das anders machen. Wie mache ich das anders?
Das heißt, über die Muster auch dann sprechen und die erkennen. Wir sind ja auch als Fachberater zuständig für die Pflegefamilien. Das heißt, das wäre ja auch bei uns eher ein Thema, nochmal mit den Pflegefamilien darüber zu sprechen, wie ist hier der Umgang, wie wird mit Taschengeld umgegangen, wie wird das eingeteilt, weil manchmal ist das ja so wöchentliches Taschengeld, manchmal monatlich und wie dann mit den Entscheidungen umgegangen werden kann. Es gibt ja Kinder, die planen, einen Laptop zum Beispiel mal zu kaufen, was ja ein großes Ansparen bedeutet und andere, die geben ihr Taschengeld direkt für Süßigkeiten oder irgendwas aus, also für was weniger Geld kostet. Und das, finde ich, ist ja relevant, zu lernen, auf was Großes hinzusparen.
Und ich höre auch so raus, es ist so ein Learning by Doing. Erstmal schauen, wie geht der oder diejenige mit dem Geld um und dann in die Reflexion zu gehen. Wofür hast du es ausgegeben und war das so okay oder wie kannst du es vielleicht anders machen? Aber dass man in erster Linie der oder denjenigen die Möglichkeit gibt, sich auszuprobieren. So habe ich das jetzt verstanden.
Das auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube schon, auch gerade jetzt nach der Kostenheranziehung gibt es ja wirklich junge Menschen in der Jugendhilfe, die über richtig viel Geld aus ihrer Sicht verfügen. Mhm. Und wenn ich mich dann wirklich dazu durchregen kann, nur zu beraten, ja, und nicht in eine Richtung zu drängen, dann habe ich die Möglichkeit zu sehen, okay, was passiert jetzt eigentlich? Was macht dieser Mensch jetzt, wo er so viel Geld zur Verfügung hat? Also die meisten jungen Menschen verhalten sich sehr vernünftig. Oder sie sind einfach im ersten Monat erstmal völlig geflasht davon und kaufen sich einfach Dinge und machen sich dann hinterher drüber Gedanken. Aber das auszuhalten, finde ich wichtig. Und dann kann ich anfangen zu beraten. Okay, du bist jetzt alt genug, dass du dein eigenes Konto aufmachst, hast du schon mal was von einem Tagesgeldkonto gehört, das ist sowas wie ein Sparbuch, da kannst du dir dein Geld zur Seite legen, da kriegst du vielleicht noch Zinsen dafür, was sind eigentlich Zinsen und so weiter und so fort. Dann kann ich anfangen, aber dieses, das ist dein Geld und du bist jetzt verantwortlich, so wie du auch in einiger Zeit für dich selbst vollkommen verantwortlich bist, daran lerne ich doch eine ganze Menge. Und eben dieses, hey, endlich kann ich dazugehören, endlich kann ich auch machen, was die anderen vielleicht können, das ist auch ein Thema. Wobei, das gibt nochmal eine richtige Delle, wenn die Leute ausziehen, weil dann ist es ja oft eine sehr prekäre Situation. Wenn ich dann mit meinem Berufsausbildungsbeihilfegeld und meinem zusätzlichen Bürgergeld gucken muss, wie ich klarkomme, das ist dann halt wirklich auch nicht so einfach. Wenn dann noch irgendein Gerät kaputt geht, dann bin ich eben bei Toast mit Ketchup angekommen.
Ja, das geht dann ganz schnell.
Aber viele Leute sagen auch, in der Zeit habe ich wirklich gelernt, mit Geld umzugehen, weil es da eben nicht anders ging. Mhm. Aber hoffentlich ist man dann auch schnell wieder aus der Phase raus.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder. Und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien- und Freundeskreise tragen.
Was würdest du sagen, was können, also du hattest eben Schulen schon mal angesprochen, aber was können Schulen, Jugendämter und auch andere Institutionen tun, um die finanzielle Bildung und Unterstützung für Care Leaver zu verbessern?
Tja, im Grunde eben über Workshops und so weiter. Oder man guckt wirklich mal, dass man so ein paar Broschüren von der Verbraucherzentrale sich holt. Die haben immer sehr viele Flyer, auch wie man zum Beispiel mit solchen Abzockefallen umgeht, wie man mit Krediten umgeht. Also es gibt so viele gute Infos dazu. Und wie gesagt, sich über YouTube mal das ein oder andere Video dazu anzugucken.
Also mit Infos. Kann was sein.
Ja. Mit Infos, ja. Immer dann, wenn es passt.
Mhm. Würdest du sagen, das wird noch nicht aktiv genug angegangen? Oder ist das so, wie es in den Schulen und anderen, an anderen Stellen praktiziert wird, ausreichend? Brauchst du da mehr? So aus deiner Erfahrung aus dem Alltag?
Ich glaube schon, dass es mehr braucht. Wobei ich auch denke, okay, es gibt einige Programme, die jetzt angelaufen sind, Projekte, die es gibt, also die vielleicht auch noch bekannter werden müssten. Also es gibt eine Menge. Aber ich muss es halt auch suchen und ich muss auch mit jungen Menschen üben, das zu finden.
Hast du ein Beispiel einer Erfolgsgeschichte eines Care-Liefers, der seine finanzielle oder ihre finanzielle Situation erfolgreich gemeistert hat? Und welche Faktoren haben zu diesem Erfolg beigetragen?
Es gäbe sehr, sehr viele Beispiele. Ja. Ich brauche da jetzt gar kein konkretes, weil die allermeisten schaffen das, sich mit ihrem eigenen Geld irgendwann so anzufreunden, dass es gut funktioniert. Mhm. Viele bilden sich auch nochmal weiter, sodass sie eben auch aus prekären Einkommenssituationen rauskommen mit der Zeit. Und sie lernen halt in der Zeit mit sehr wenig Geld klarzukommen. Mhm. Also ich sehe sehr, sehr viele, bei denen das wirklich gut funktioniert. Nach einer Zeit, wenn sozusagen die dritte Antragsrunde rum ist, dann weiß ich irgendwann, okay, ich muss das und das reinschreiben, damit die kapieren, was ich meine, und das muss ich dazulegen, damit es dann auch schneller geht. Also das sind einfach diese Übungssachen. Und dann wird es eigentlich immer nur noch schwierig an den Schnittstellen. Also wenn ich zum Beispiel eine veränderte Situation habe, dass ich mich aus einer Beziehung irgendwie verabschiedet habe, dass ich umziehe, dass ich eine Arbeitsstelle wechsle, dass ich krank werde. Ja. Das sind dann tatsächlich so die kritischen Punkte auch immer.
Das heißt, würdest du sagen, dass die jungen Menschen dann anfangs immer irgendwie mal gestolpert sind und dann immer weitergehen müssen, um zu schauen, weil es anfangs einfach schwierig ist? Erleben das alle oder ist es für manche Kinder und Jugendliche, Kinder eher nicht, aber eher die Jugendlichen, jungen Erwachsenen, dann so, dass sie einfach mit der Zeit die Erfahrung machen und es wird immer besser? Oder ist es von Anfang an gut?
Ich würde nicht, also es gibt bestimmt welche, die stolpern, weil sie es noch nicht so richtig gelernt haben, wie mache ich das jetzt mit dem Geld, aber viele werden halt auch gestolpert und müssen sich dann damit auseinandersetzen.
Ja, wie genau meinst du das denn, wenn die Jugendlichen unter jungen Erwachsenen gestolpert werden? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, indem halt dieses ganze Antragsding nicht so funktioniert. Ja. an vielen, vielen Stellen nicht so funktioniert. Wir haben in der SGB VIII-Reform auch einen Paragraphen, wo drin steht, dass das Jugendamt sich ungefähr ein Jahr vor Auszug schon mal mit drum kümmern soll, wie es denn nach der Jugendhilfe weitergeht. Mhm. Der 36b ist das. Aber das passiert an vielen Stellen eben nicht oder nicht zureichend, sodass junge Menschen aus der Jugendhilfe ausziehen und eben diese Lücken haben, dieses 3 Monate auf irgendwas warten oder so. Und da kommt dann wirklich ins Spiel, also wer hat Vertrauen, also wer hat Wissen und Vertrauen auch sammeln können und sich vielleicht vorher schon auch gewappnet, okay, ich habe schon mal gehört, da könnte sein, dass ich 3 Monate warten muss, wie mache ich das und so weiter. Aber es gibt eine ganze Menge Menschen, die auch Angst haben. Also in dem Moment, wo ich weiß, ich habe weder eine Oma noch ein Sparbuch noch irgendwas, was ich verkaufen oder vermieten kann im Notfall, dann habe ich wirklich auch Angst, wenn ich am 3. die Miete noch nicht bezahlt habe, dass ich meine Wohnung verliere. In der Jugendhilfe heißt es ganz oft, du musst deine Miete bezahlen, du musst unbedingt deine Miete bezahlen, sonst hast du ganz, ganz schnell super viele Schulden. Was ich in der Sozialberatung beim Caregiver e.V. ganz oft sage, ist, wenn du das Geld für die Miete eigentlich vom Staat bekommst, über den Antrag, den du gestellt hast, dann kannst du die jetzt noch nicht bezahlen. Du musst dem Vermieter sagen, er muss bitte warten, bis du das Geld vom Amt bekommen hast, weil den Rest, das bisschen, was du hast, das brauchst du zum Essen, das brauchst du erstmal für dich. Mhm. Na, und dieses, aber ich muss doch meine Miete bezahlen und dann bin ich übermorgen wohnungslos, wo ich ganz oft auch versuche zu beruhigen und zu sagen, so schnell geht das nicht. Da muss erst mal dies und das und jenes passieren und 2 Monate die Miete nicht bezahlt und dann kommt erst die Kündigung. Oder da kommt jetzt ein Brief vom Inkassobüro, weil ich irgendwas nicht rechtzeitig bezahlen konnte. Ja, aber ich muss das doch jetzt ganz schnell bezahlen. Sag ich, nein, du musst erst mal dein Essen bezahlen. Du musst erst mal für dich selber deine Sachen bezahlen, die sonst auch ins Inkasso laufen. Und dann kann man gucken. Man kann denen auch mal sagen, ich habe jetzt gerade kein Geld, beziehungsweise man schreibt denen das dann eben, ne? Aber dieses Vertrauen, dass ich das machen kann und dass ich jetzt nicht von heute auf morgen obdachlos werde, das ist ganz oft nicht da.
Das ist ja auch einfach eine existenzielle Angst, um die es da geht.
Auf jeden Fall.
Was siehst du, oder wie siehst du die Zukunft der finanziellen Bildung für Jugendliche? Welche Veränderungen oder Verbesserungen würdest du dir wünschen?
Also ich würde mir wünschen, dass ziemlich schnell die Kindergrundsicherung kommt und dass die dann auch wirklich Sinn macht. Und ich würde mir wünschen, dass es bald einen Rechtsstatus Caregiver gibt. Das ist gerade.
Wie würde der aussehen?
Im Caregiver e.V. ist das gerade richtig Thema. Da war auch schon ein Austausch im Bundestag darüber, wo Mitglieder von uns das eben dargestellt haben. Wenn ich zu einem Amt gehe und kann sozusagen eine Urkunde vorlegen, dass ich aus der Jugendhilfe komme und zu meinen Eltern keinen Kontakt habe oder auch nicht haben möchte, dass dann für das Amt gleich klar ist, da und da geht's jetzt lang. Dass ich eben nicht meine Lebensgeschichte erzählen muss, alles Mögliche vorlegen muss, erstmal gesagt bekomme, ja, dann müssen Sie Ihre Eltern halt verklagen. Auch das passiert, dass man sowas gesagt bekommt. Sondern dass ich wirklich sagen kann, okay, ich gehe jetzt zu diesem einen Amt vielleicht und dort bekomme ich das, was ich brauche oder so viel Hilfe, dass ich das Geld zusammenbekomme, was mir zusteht.
Das hört sich total klug an, weil genau das, was du gerade sagst, wenn man dann zu einem Amt geht und sagt, ich habe jetzt ans BAföG-Amt gedacht und wenn man dann keinen Kontakt zu seinen Eltern hat und es dann aber heißt, okay, hier muss jetzt erstmal aufgegliedert werden, wie viel Geld ist vorhanden und so und man kommt da gar nicht dran, dann geht es ja nicht erstmal über den Rechtsweg. Ich verklage meine Eltern. Deswegen wäre der Status sehr sinnvoll.
Es gibt schon Möglichkeiten, auch ohne Kontakt zu den Eltern zu BAföG-Leistungen zu kommen, über dieses Formblatt 8 eben beim BAföG-Antrag.
Das muss man erstmal kennen.
Genau, das sind einfach Vokabeln. Ja, mit welcher Vokabel komme ich jetzt einfach weiter? Und auch beim Jobcenter, beim Bürgergeld funktioniert das sehr oft. Da fülle ich einfach aus, was ich weiß über die Eltern und das Jobcenter kümmert sich dann selber drum. Also an ein paar Stellen funktioniert das schon, aber Caregiver sagen halt auch, ich muss so oft immer wieder erklären, ich muss so oft immer wieder Nachweise bringen, die ich vielleicht nicht habe oder die ich auch nicht holen möchte, aus den verschiedensten Gründen. Also da ist wirklich einiges offen. Zum Beispiel auch, wenn Eltern dann pflegebedürftig werden. Da sind zwar die Voraussetzungen mittlerweile so, dass nur sehr wenige Care-Leaver das irgendwie auch bezahlen müssten. Da gibt es sehr hohe Einkommensgrenzen. Aber das ist trotzdem auch ein immer wieder damit konfrontiert werden. Und es gibt einfach zwar immer wieder Care-Leaver, die sagen, nach der Jugendhilfe war das Verhältnis zu meinen Eltern viel besser als vorher. Das gibt es natürlich. Mhm. Oder wo dann eben auch ein Familienzusammenhalt da ist. Aber es gibt eben genügend Care-Leaver, die sehr wohl nicht mit ihren Familiengeschichten konfrontiert werden möchten, weil es sie immer wieder aus der Bahn wirft oder Angst macht oder wie auch immer.
Verständlich, ja.
Du hattest es vorhin schon angesprochen, Thema Kaution. Daher meine nächste Frage. Kredite sind ja oft Thema und werden gerne und schnell aufgenommen. Was gilt es hier denn zu beachten? Sollte man einen Kredit aufnehmen und zu welchen Bedingungen und wofür wäre er sinnvoll?
Na, es gibt schon mal zwei aufgedrückte Kredite, die viele Care-Leaver kennen. Das eine ist halt die Mietkaution, wenn ich das nicht vorher mir ansparen konnte. Und das zweite ist Studien-BAföG. Mhm. Also Schüler-BAföG muss nicht zurückgezahlt werden. Das erwähne ich auch ganz oft. Das wissen viele Menschen einfach nicht. Aber Studien-BAföG, da muss ich die Hälfte irgendwann zurückbezahlen. Das heißt, um diesen Kredit kommen viele ja auch gar nicht drumherum. Ich würde immer bei der Verbraucherzentrale gucken. Wirklich. Also das erwähne ich echt oft. Verbraucherzentrale, die sind einfach richtig gut. Und dann gibt es zum Beispiel auch Stiftung Warentest, die auch immer mal zum Beispiel Versicherungen testen, die Kreditunternehmen beleuchten und ganz viel auch Wissen dazu vermitteln. Ich sollte vergleichen. Ich sollte jemanden fragen, der mich da ohne eigene Interessen beraten kann. Also auch immer gucken, okay, was will der Mensch jetzt an mir verdienen, der mich da berät? Wir haben beim Care-Leaver e.V. so eine lose Reihe an Informationen, das nennt sich Finance Friends, wo Ehrenamtliche uns beraten, wo sich Ehrenamtliche eben auch fragen lassen, so wie geht denn das mit dem und dem Kredit oder hast du schon mal mit der Versicherung zu tun gehabt? Also immer zu gucken, will da jemand an mir verdienen? Oder berät er mich wirklich in meinem Sinne?
Ja, weil das ist ja oft die Sorge und auch dann die Gefahr, dass man an jemanden gerät, der eben dann einem so den Klassiker, die Waschmaschine noch dazu verkauft. Ne? Sprich, es ist immer gut, auch mit euch im Kontakt zu sein oder auch, weiß nicht, ob man YouTube, wenn es seriöse Kanäle sind, vielleicht auch da nochmal den Wink mitnimmt oder Stiftung Warentest, dass man das einfach so als Orientierung mitnehmen kann. Ja.
Das auf jeden Fall. Ansonsten würde ich Kredite und die damit verbundenen Ratenzahlungen erst dann ins Auge fassen, wenn ich wirklich auch ein Einkommen habe, worauf ich mich monatlich verlassen kann, was nicht in 3 Monaten sich wieder nach unten ändert oder sogar wegfällt. Mhm. Und wenn ich meine Einkommen, meine Einnahmen und meine Ausgaben auch wirklich gut überblicken kann. Ja. Wenn ich also schon so weit bin, dass ich den Überblick habe, dann weiß ich auch, okay, kann ich mir eine Ratenzahlung leisten? Wenn ja, wie hoch? Sodass ich mich nicht wieder ins nächste finanzielle Loch stürze, wenn jetzt meine Waschmaschine kaputt geht.
Es geht eigentlich immer um finanzielle Bildung und ein Verständnis davon haben, wie viel habe ich und wie viel brauche ich.
Ja, und es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen Verschuldung und Überschuldung. Verschuldung ist eben das, ne, Mietkaution und solche Sachen, wo ich aber weiß, okay, mit meinem Einkommen kann ich das auch stemmen. Überschuldet bin ich dann, wenn ich mit meinen Einnahmen das eben nicht mehr alles bedienen kann. Und wenn es mir am dem Nötigsten fehlt, nur weil ich diese Raten jetzt bedient habe. Es gibt in Deutschland ungefähr 6 Millionen Menschen, die überschuldet sind. Wow. Ich hatte das mal rausgesucht. Das sind Zahlen aus dem Überschuldungsreport von 2023. Und da ist Arbeitslosigkeit bei unter 25-Jährigen der größte Grund für Überschuldung. Und der zweite Grund mit 18% ist das Konsumverhalten. Und es ist so verlockend, ja. Es wird mittlerweile und von Klarna, von vielen, vielen Kauf jetzt, zahl später angeboten. wird ja auch dafür geworben, du kannst das alles haben, du kannst das alles jetzt haben. Ich sag mal, ich bin 58, komme noch aus einer Zeit, wo man gesagt hat, ja okay, dann musst du dir das erstmal zusammensparen, mhm. Und bis ich es dann zusammengespart hatte, war das schon längst wieder völlig aus der Mode, was ich haben wollte. Also ich finde das auch cool, wie das heutzutage auch funktionieren kann, aber es kann eben nur funktionieren, wenn ich es überblicke. Mhm. Und wenn ich irgendwann auch Stopp sage und wenn ich mir über, na, da sind wir wieder bei den Kindern, wie haben sie gelernt, mit Geld umzugehen? Gebe ich das jetzt aus, damit ich mich besser fühle? Oder gebe ich das aus, um dazuzugehören? Gebe ich das aus, weil ich das wirklich brauche? Wenn ich diese Fragen nicht beantworte, dann werde ich wahrscheinlich irgendwann einen Haufen Sachen in der Wohnung haben, die ich mir nicht mehr leisten kann.
Hm. Stimmt, es geht ja auch um, ich würde es jetzt mal Impulskontrolle nennen.
Genau. Und das.
Ein Verständnis dafür, wo man nachgeht, was es eigentlich oder welche Motivation dahinter steckt, das stimmt.
Ja.
Wie ist es denn mit der Altersvorsorge? Also ich finde, das ist jetzt erstmal in der Schule kein Thema mit der Altersvorsorge und bei mir war das jetzt im Jugendalter auch nicht wirklich das Thema. Irgendwann bin ich da selber mal drauf gestoßen worden und ich dachte, oh, ich bin ja noch jung. Ich kann mir vorstellen, dass bei vielen jungen Menschen, also auch bei den Caregivern, das eher noch ein Fragezeichen ist. Würdest du sagen, das wird da auch gerne vergessen, weil das ist ja eigentlich schon von Beginn an wichtig. Und was empfiehlst du da? Gibt es da irgendwelche Empfehlungen, wo man sich auch beraten lassen kann oder was man machen soll oder sollte?
Also ich würde es schon mal gut finden, wenn ich die Jugendhilfe verlasse und das Wort Lohnsteuererklärung oder Einkommenssteuererklärung schon mal gehört habe.
Mhm.
Vielleicht sogar irgendwo mal zugucken durfte, wie das jemand gemacht hat, dass ich einfach weiß, okay, welche Sachen muss ich denn vielleicht aufheben, welche sind für später wichtig. Die Altersvorsorge fängt damit an, dass man seine Bescheinigungen über das, was man verdient hat, also diese Jahresbescheinigungen oder auch Schulbescheinigungen, Studienbescheinigungen, dass man das erstmal aufhebt, damit man später nachweisen kann, in den Zeiten habe ich entweder Beiträge eingezahlt oder ich hatte beitragsfreie Zeiten, die ich jetzt nachweisen kann. Also das ist sozusagen der Anfang. Und es geht eigentlich erst dann richtig los, wenn ein Mindestmaß an Geld regelmäßig reinkommt, wenn ich also was übrig habe. Mhm. Und dieses was übrig zu einem Teil mir vielleicht weglegen kann und einen anderen Teil eben auch nehmen kann, um tatsächlich vorzusorgen, wo ich meinen Arbeitgeber mal frage, was ist denn eigentlich mit diesen vermögenswirksamen Leistungen, wie funktioniert das denn? Mhm. Oder wo ich dann wirklich bei der Verbraucherzentrale, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, dass ich die ganz gut finde.
Ich glaube, da gehen wir das nächste Mal mal hin zum Podcast und lassen uns beraten.
Ja, die haben auch wirklich online echt alle möglichen Sachen, also das ist immer wieder cool. Da eben auch mal zu gucken, okay, wie ist das zum Beispiel mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung? Mhm. Und die ist ganz gut, sich relativ früh drum zu kümmern, vielleicht sogar schon zu Schulzeiten, weil je älter ich werde, desto teurer werden Berufsunfähigkeitsversicherungen. Nur, die sind halt auch von Anfang an schon nicht gerade billig. Das heißt, das Geld muss ich erstmal übrig haben. Solange ich noch keine Haftpflichtversicherung habe, die absolut wichtig ist, muss ich mir um Altersvorsorge nicht so viel Gedanken machen. Aber wie gesagt, sobald ich ins Berufsleben starte oder auch mit dem Ausbildungsgehalt schon, sobald ich Geld übrig habe, kann ich mich umgucken.
Hm. Das heißt, da gibt es nicht so die klassische Vorsorgemöglichkeit, du hast jetzt vermögenswirksamen Leistungen angesprochen, es gibt ja die Möglichkeit mit ETF oder ein Aktiendepot zu eröffnen etc., das ist jetzt schon sehr weit gegriffen, aber darüber kann man sich ja dann mit euch oder mit der Verbraucherzentrale oder anderen Institutionen dann auseinandersetzen, was es für Möglichkeiten gibt. Genau, aber dafür, so wie ich sich verstehe, muss ja auch erstmal was übrig sein. Man sollte erstmal grundsätzlich das Gefühl für Ein- und Ausgaben haben und ein sicheres Einkommen haben, um damit haushalten zu können.
Genau, wo du ETFs ansprichst. Also die erste Möglichkeit, sich was anzusparen, ist über ein Tagesgeld oder über ein Festgeldkonto. Mhm. ETFs sind eine Sache mit Aktien, die auf sehr lange Sicht richtig gut sein können. Aber wenn ich sage, okay, in 2 Jahren brauche ich dieses Geld, dann habe ich vielleicht eine Menge Verlust gemacht. Mhm. Weil bei vielen, vielen Verträgen ja auch erstmal Gebühren eine Rolle spielen und die Anfangskosten von dem Ganzen, die Beratungskosten eben auch eine Rolle spielen.
Ja, und umso wichtiger ist es, sich beraten zu lassen an einer seriösen Stelle, um nicht irgendwas zu unterzeichnen oder irgendwo einzuzahlen, weil man dann in 2 Jahren das Problem hat, dass man einen Batzen abgezogen kriegt von der Summe, die man einfach braucht. Ja.
Ja, ich habe mich eben nur gefragt, als du gesagt hast, eigentlich, wenn dann was übrig bleibt beim Ausbildungsgehalt, da habe ich mich gefragt, wie wahrscheinlich ist das denn, wenn man eine eigene Wohnung hat und sich selber versorgen muss, dass dann wirklich schon so viel übrig bleibt, wenn man dann schon seine Haftpflichtversicherung auch hat, vielleicht die Berufsunfähigkeitsversicherung auch abgeschlossen hat, wann bleibt denn da noch was übrig, um anzusparen für die Altersvorsorge?
Das wird wahrscheinlich nur bei sehr wenigen Ausbildungen gelingen, da hast du völlig recht. Und jetzt mal für die, die nicht so viel Gehalt haben, so eine Faustregel, was ich jetzt auch in diesem Finanzworkshop versucht habe, so über so einen Kuchen darzustellen. Wenn mein Kuchen sozusagen, wenn da was fehlt, ein Stück, dann kann es einfach sein, dass ich auf irgendwelche staatlichen Gelder Anspruch habe. Und wenn ich einfach merke, ich habe meine Miete bezahlt, ich habe meinen Strom bezahlt und ich habe weniger als 500 Euro, die ich jetzt noch zum Leben habe und für meine ganzen Handyvertrag, Fitnessstudio, was weiß ich, wenn das also weniger als 500 Euro sind, dann habe ich garantiert noch irgendwo einen Anspruch. Also einfach um so ein Gefühl dafür zu entwickeln, was meint denn der Staat, was so ein Mindestgeld ist für den ganzen Monat.
Was ich mich jetzt nur gerade frage, wie ist das, wenn jemand dann studieren will? Weil da gibt es ja eigentlich BAföG.
Ja.
Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Ja, es gibt zum Beispiel ein duales Studium in vielen Studiengängen, wo ich dann einfach auch schon mal Geld verdiene. Oder ich kann mich um ein Stipendium bemühen. Gerade bei den Menschen, die vielleicht keinen BAföG bekommen, weil die Eltern zu viel verdienen, wo die halt wirklich sagen, ich will die aber jetzt nicht verklagen. Da gibt es, wie gesagt, über Stipendien auch nochmal Möglichkeiten. Okay. Und Jobs. Jobs aller Art.
Nebenjobs, ja.
Ja. Also ja, man kann ja auch an der Uni zum Beispiel als wissenschaftliche Fachkraft, also als Hilfskraft sich ein bisschen Geld verdienen, solche Sachen, das geht schon auch.
Ja, ich würde gerne so abschließend nochmal eine Frage in den Raum geben. Was ist der wichtigste Rat, den du Caregivern in Bezug auf ihre finanzielle Zukunft geben würdest? Gibt es Ressourcen, Bücher, Webseiten? Hast du das ein oder andere schon erwähnt, was empfehlenswert sein könnte?
Also ganz wichtig, wenn jemand nicht weiter weiß, beim Caregiver e.V. melden. Mhm. Wie gesagt, der Notfallfonds. Ich kann beraten und wir können über den Fonds vielleicht auch finanziell aushelfen. Und ansonsten Briefkasten aufmachen, Post lesen, da fängt es, glaube ich, an. Also das ist so die Grundlage für alles. Okay, ich habe Post bekommen, was mache ich jetzt damit? Ich fange links oben an, ich höre unten rechts auf. Habe ich eine Info, habe ich einen Auftrag? Und das eben auch zu erledigen dann. Und ja, sich nicht durch Angst bremsen lassen. Wenn ich jetzt Panik bekomme, sagen, okay, ich beruhige mich jetzt, ich hole mir Beratung. Also ich habe bei den Seminaren, wo es um Schulden geht, habe ich ganz oft gesagt, so dieses ist zu vermeiden. Scham und Schuld und Schweigen und Scheu, das sind alles so diese Sachen, die dazu führen, dass ich mich nicht schnell genug um meine Sachen kümmere. Also wenn ich mich kümmere, Briefkasten auf, erster Schritt, dann habe ich eine gute Chance, richtig gut klarzukommen. Und es ist auch völlig normal in den ersten Jahren, also gerade in der beruflichen Ausbildung, in der Schullaufbahn, es ist normal, wenig Geld zu haben. Ja. Das ist auch okay und da guckt auch keiner blöd.
Ja, aber darüber sprechen, darüber in Austausch gehen und sich eben Beratung, Unterstützung dazu zu holen.
Transparenz.
Ja.
Das, was ich auch immer sage, was so wichtig ist.
Ja.
Ja, man muss, glaube ich, einfach nur wissen, wo man hingeht. Also da fehlt es ja dann auch wieder an Informationen oder Bildung. Und darum geht es ja dann, weil wenn man noch nie was damit zu tun hatte, wo man sich dann Hilfe holt. Klar, als Care-Leaver ist es das schon, dass man ja gewohnt ist, dass es Erwachsene gibt, die einem helfen können und die einen beraten. Aber man muss ja auch dann wissen, wenn man in einer neuen Stadt ist, wo man hingehen kann.
Ja, vielen lieben Dank. Es hat Spaß gemacht.
Danke, mir auch.
Ich sage auch danke. Und ich bin gespannt, ob wir noch ein neues Thema vielleicht nochmal finden. Wir hatten vorhin ja schon mal drüber gesprochen.
Ja.
Ansonsten müssen wir uns, glaube ich, an die Verbraucherzentrale wenden. Ja.
Genau. Vielen, vielen Dank und vielen ciao. Dank.
Ja. Tschüss. Tschüss.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.